Kung-Fu-Coach-Podcast, Folge 15. Willkommen beim Kung-Fu-Coach-Podcast, Folge 15 vom 1. Juli 2022. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit den Lernphasen, die jeder Mensch und damit auch jeder Schüler des Wing Chun Kung Fu durchläuft. Im direkten Zusammenhang mit diesen Phasen des Lernens steht das häufig zu beobachtende Phänomen des sogenannten Dunning-Kruger-Effekts. Viele Schüler der Kampfkünste machen sich diese Zusammenhänge nicht wirklich bewusst, wundern sich jedoch dann, wenn sich der Lernfortschritt vermeintlich verlangsamt oder es sogar so erscheint, als würde überhaupt kein Lernfortschritt mehr stattfinden. Sich mit den Phasen des Lernens und des sogenannten Mindsets im Wing Chun zu beschäftigen, ist vor diesem Hintergrund umso wichtiger, da sich der Schüler so bewusst werden kann, wann eine bestimmte Lernphase begonnen hat und wann diese abgeschlossen ist. Auch wird es transparenter, wann es Sinn macht, bestimmte Lerninhalte zu wiederholen und wie man erkennt, wann es soweit ist, bestimmte Lerninhalte zu vertiefen. Jeder Schüler des Kung Fu, der oder die eine Weile dabei ist, das Kung Fu zu erlernen, hat schon erlebt, dass es zu einer Phase kommt, wo der Lernfortschritt zu stagnieren scheint. Man spricht hierbei von einem Lernplateau. Auf einem Lernplateau angekommen, scheint es kein Vorankommen zu geben. Das kann häufig zu Frust beim Schüler führen, insbesondere wenn es sich um sehr ehrgeizige Schüler handelt. Um diese Frustration zu überwinden, versuchen Schüler dann häufig viele Fragen zu stellen an langjährigere Mitschüler, um neue Denkanstöße, neue Trainingsmethoden und neue Inputs zu bekommen, um damit das Lernplateau zu überwinden. Insbesondere im Kung-Fu dürfte es wohl jeder Schüler schon einmal erlebt haben, dass auf eine Frage zu einer Technik oder einer Trainingseinheit unterschiedliche Aussagen zu ein und derselben Thematik abgegeben worden sind. Das wirkt auf den Kung-Fu-Schüler zumeist verwirrend, da nun unklar ist, wessen Erklärmuster man nun folgen soll. Zumeist nimmt der Schüler dann das Erklärmuster an, welches am plausibelsten erscheint. Oder der Schüler macht etwas ganz Verrücktes und fragt noch eine dritte Person und erhält eine noch weiter abweichende Antwort und damit sollte dann die Verwirrung komplett sein. Ob und wie man Lernplateaus sinnvoll nutzen und überwinden kann, wie man mit unterschiedlichen Aussagen zum gleichen Thema umgehen kann und wie solche Aussagen zustande kommen, werden wir heute näher ergründen. Wir werden uns ansehen, wie es zu solchen Situationen kommt und wieso Erklärmuster so weit voneinander abweichen, obwohl es sich doch um den gleichen Lerninhalt dreht. Wie sich dies genau im Kung-Fu-Lernprozess und im Unterricht bemerkbar macht, sehen wir uns in dieser Episode also etwas näher an.
Werbung. Kennen Sie das? Die Aufgabenflut nimmt mal wieder Überhand. Sie möchten Ihrem Unternehmen und Ihren Dienstleistungen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen, wissen aber nicht wie? Ihnen fallen keine guten Ideen ein, wie Sie Ihre Leistungen optimal an Ihre Zielgruppe vermitteln? Sie möchten neue Kunden erreichen und mehr Produkte verkaufen, finden aber die richtigen Kanäle nicht oder geben viel Geld für Werbung aus, die wenig Resultate erzielt? Ihnen fehlt die Zeit, neben den alltäglichen Aufgaben auch noch regelmäßig Ihre Webseite und alle relevanten sozialen Medien über Ihre aktuellen Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten? Die Lösung für Sie lautet Outsourcing. Engagieren Sie ein dynamisches, kreatives Team, das Ihnen alle Dinge abnimmt und frische, ideengeladene Inhalte kreiert, die genau Ihre Zielgruppe erreichen und Sie optimal repräsentiert. Die Lösung ist nur einen Klick entfernt. Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch mit unseren Experten. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibung oder gehen Sie auf die eingeblendete Adresse.
Kampfkunst und Kung-Fu lernen und verstehen. Als Anfänger, egal in welcher Disziplin man sich befindet, ist man sich in keinster Weise darüber im Klaren, wie umfangreich das Themengebiet ist, welches man vor sich hat. Viele Disziplinen erfordern eine Spezialisierung, weil die Themenvielfalt so umfangreich und vielseitig ist, dass es kaum möglich ist, alle Disziplinen eines Themenbereichs abschließend zu studieren und vollständig zu durchdringen. Ebenso verhält es sich mit der Kampfkunst im Allgemeinen und mit dem Kung Fu im Besonderen. Das Wing Chun Kung Fu ist dabei natürlich keine Ausnahme. Gerade am Anfang scheint es noch so zu sein, dass es große und schnelle Lernfortschritte gibt. Man lernt viel Neues und zumeist dauert es auch nicht lange, bis man die Übungen durch häufiges Wiederholen begriffen zu haben scheint. Umso größer ist dann bei vielen die Enttäuschung darüber, wenn im weiteren Verlauf Übungen nicht mehr so leicht erlernt werden können oder sich später herausstellt, dass die Übung noch viel weitreichendere Umsetzungsmöglichkeiten hat, als es der Schüler ursprünglich begriffen hatte. Auch kann sich Enttäuschung breit machen, wenn es länger dauert, bis eine Übung annähernd reibungslos funktioniert und der Ablauf sich endlich eingeprägt hat. Wenn der Lernfortschritt stagniert oder sich das Gefühl einstellt, dass überhaupt kein Fortschritt mehr stattfindet, stellt sich häufig Frust ein. An dieser Stelle wird dann von ungeduldigen Schülern gerne zu anderen Lerninhalten aus anderen Bereichen gegriffen oder es werden andere Schüler um Rat gefragt. Großes Unverständnis ist gerade dann am häufigsten zu beobachten, wenn die Anweisungen zur Ausführung einer Technik oder eines Ablaufs von zwei oder mehr Personen auf unterschiedliche Art und Weise erklärt wird. Wie kommt es dazu, dass unabhängig davon, wie fortgeschritten die Mitschüler sind, diese so unterschiedliche Antworten auf die Fragen zu den gleichen Sachverhalten abgeben? Richtig verrückt scheint es zu werden, wenn man ein und dieselbe Person zu ein und demselben Sachverhalt im Abstand von mehreren Monaten oder Jahren befragt. Dann kann man zumeist sogar von der gleichen Person unterschiedliche Antworten erhalten auf ein und denselben Zusammenhang. Dies kann mehrere Ursachen haben, die wir uns einmal kurz etwas genauer ansehen wollen. Erst einmal spielt es natürlich eine Rolle, wen man fragt. Handelt es sich um eine Person mit viel oder wenig Erfahrung? Mitschüler der gleichen Stufe sind zumeist nicht die besten Ratgeber, da diese über den aktuellen Trainingsinhalt nicht viel mehr wissen als der Fragesteller. Daher ist die Frage besser an jemanden zu stellen, der diesen Lerninhalt sehr gut beherrscht. Also am besten der Sifu. Da dieser zumeist mit Fragen von vielen Leuten zu tun hat und möglicherweise keine Zeit hat, ist dann eine ebenfalls langjährige und versierte Person zu befragen. Und jetzt kommt es auch schon zum Knackpunkt. Ist die befragte Person tatsächlich kompetent genug, um die Frage zu beantworten? Hat diese Person die Übung überhaupt selbst verstanden und wenn ja, auf welchem Verständnislevel befindet sich die befragte Person? Handelt es sich bei der befragten Person um jemanden, der die Fragestellung richtig versteht? Hat die befragte Person genug Empathie und Einfühlungsvermögen, um zu erkennen, welches Verständnislevel die Schüler haben, welche die Frage stellen, um auch eine angemessene Antwort zu geben? Und dann noch die Frage, auf welchem Niveau findet nun die Antwort statt? Nachdem dies schon sehr viele Parameter sind, kommt es nun noch darauf an, wie gut die Schüler, welche die Frage gestellt haben, in der Lage sind, die Antwort auf die Frage auch richtig zu verstehen und die Erläuterung auch entsprechend umzusetzen. Ein Beispiel. Ein Schüler möchte etwas zum Dan-Shi, dem einarmigen Chisau, wissen und stellt eine Frage dazu. Das Dan-Shi ist eine Vorbereitungsübung für das Pon-Sau, also die Grundbewegung des Chisau. Obwohl es sich um eine vorbereitende Übung für eine fortgeschrittene Technik handelt, kann es auch hier schon zu sehr weitreichenden Erklärmustern kommen, da das Verständnis über die hier zu trainierenden Bewegungsabfolgen mit der Zeit Veränderungen unterworfen sind. Außerdem kommt es auch darauf an, wie man das Dan-Shi ausführt. Geht es nur um die Ausführung der richtigen Reihenfolge, handelt es sich offenkundig um eine Anfängerfrage. Wenn es jedoch um die Geschwindigkeit, den Einsatz von Kraft, Energie und die Winkel bei der Ausführung geht, können hier vom Anfänger bis zum Profi unterschiedliche Antworten in Frage kommen. Es kommen also bei dieser möglicherweise einfach zu erscheinenden Frage eine Vielzahl von Antworten in Frage, je nachdem, worauf die Frage abzielt und welche Antwort am besten zum Verständnisniveau des Fragestellers passt. Doch wie kommt es, dass ein und dieselbe Person mit zeitlichem Abstand unterschiedliche Antworten zur gleichen Frage gibt? Einerseits kann es sein, dass die antwortende Person sich selbst weiterentwickelt hat oder dass die Antwort nun auf ein anderes Lernziel ausgerichtet ist als beim letzten Zeitpunkt der Fragestellung. Oder die gefragte Person hält die fragende Person nun für kompetenter als beim letzten Mal. Vielleicht aber auch das Gegenteil. Wem das kompliziert vorkommt, dem kann ich nur sagen, keine Sorge. Je weiter das eigene Verständnis über einen konkreten Sachverhalt wächst und je mehr Zeit und Erfahrung zu einem Sachverhalt existiert, desto klarer wird auch, wie vielseitig jede anfangs noch so klein erscheinende Übung ist und wie viele Betrachtungsweisen es dazu gibt. In vielen Schulen werden Lerninhalte in Stufen eingeteilt. Dies hat zur Folge, dass viele Schüler annehmen, dass es sich wie in der Schule um Lerninhalte handelt, die man mit Abschluss der Stufe, wie in der Schule beim Klassenwechsel, wieder vergessen kann oder diese Inhalte nun nicht mehr so gefragt sind, weil man ja nun den besseren, neueren Inhalt serviert bekommt, der den alten Inhalt ersetzt, ergänzt oder überflüssig macht. Dies ist ein häufig anzutreffendes Missverständnis, welches insbesondere im Westen bei vielen Schülern beobachtet werden kann. Dieses Lernverhalten lernt man auch Bulimie lernen. Also alles einmal kurz lernen, dann bei der Prüfung auskotzen und dann schnell wieder vergessen. Dabei ist es insbesondere im Wing Chun-System genau umgekehrt. Gerade die Grundlagen, die normalerweise in Form der ersten Form der Sun und Tao und den Übungen wie dem Dan Shi als Vorbereitung zum Chi Sao gelehrt werden, in den ersten 12 Monaten der Ausbildung normalerweise, gehört zu dem wichtigsten Inhalt des gesamten Systems. Doch üblicherweise wollen die Mehrheit der Schüler, typisch nach dem westlichen Leistungsprinzip konditioniert, immer mehr Techniken, mehr Formen, mehr Übungen und so weiter. Fragt man diese Schüler nach ihrer Selbsteinschätzung, wie gut sie die bisherigen Lerninhalte verstanden haben und wie gut sie diese umsetzen können, können nur selten Aussagen gehört werden, die darauf schließen lassen, dass diese sich darüber bewusst wären, dass sie noch relativ am Anfang sind, was das Verständnis insgesamt angeht. Insbesondere Anfänger tendieren dazu, alle Übungen nach den Maßstäben des Kung-Fus umzusetzen, da gerade am Anfang die fortgeschritteneren Umsetzungen noch nicht ausgeprägt sind. Bedeutet, alles wird mit Kraft, Geschwindigkeit und Geschicklichkeit umgesetzt, unter Zuhilfenahme von Muskelkraft und Kondition. Die Erfolge, die sich dabei einstellen, scheinen den Schülern recht zu geben und so bestätigen sie sich selbst in einer Endlosspirale, die sich zumeist darin äußert, dass diese Schüler sich selbst und ihr Können überschätzen. Und diese falsche Selbsteinschätzung behindert dabei, weiterhin auf der Suche zu sein nach der besten Ausführung. Es bremst den Entwicklungsprozess, wenn ein Schüler zufrieden mit dem Zustand ist, in dem sich der Schüler befindet. Jeder Schüler sollte stets wachsam sein und immer auf der Suche nach der nächsten Verbesserung. Doch wie kommt es zu solchen Entwicklungen und dass diese Selbstüberschätzung stattfindet? Menschen schätzen sich oft falsch ein. Diese Fehleinschätzung hat ihren Ursprung in den 4 Phasen des Lernens. Das Lernverhalten ist grundsätzlich bei allen Menschen in 4 Blöcke zu unterteilen. In der ersten Phase sind wir uns noch nicht darüber bewusst, wie umfangreich und vielseitig ein Thema ist. Daher schätzen sich Menschen, die sich in dieser ersten Phase befinden, häufig als sehr kompetent ein. Es kann passieren, dass sich Personen jahrelang auf dieser ersten Stufe befinden, ohne dies zu merken. Über so einen langen Zeitraum haben sich diese zumeist auch eine gewisse Expertise in diesem Bereich zugelegt und beherrschen dieses anfängliche Stoffgebiet möglicherweise sogar außerordentlich gut. Dieses Verharren in bestimmten Mustern ist sehr bequem für uns und unser Gehirn, weil wir uns nicht mehr besonders anstrengen müssen. Wir wissen, was auf uns zukommt und wir kennen die Abläufe und die Handlungsmuster. Wir wandeln also gerne auf gut erschlossenen und ausgetretenen Pfaden. Der Weg zu diesem Zustand kann schon einigen Aufwand erfordert haben, doch nun sind wir in einem Zustand angekommen, der sich gut anfühlt und in dem wir es uns gemütlich machen können. Dies funktioniert allerdings nur so lange, bis regelmäßig etwas passiert, was diesem Schüler aufzeigt, dass dieser Zustand eben nicht der absolute und nicht der Endzustand ist. Schülern, die diese Erfahrung nur selten oder gar nicht machen, können in diesem Zustand weiter verharren, ohne weitere Fortschritte machen zu müssen. Dies hat damit zu tun, dass Menschen nicht linear lernen, sondern von Plateau zu Plateau. Wie ist das zu verstehen? Wenn wir, wie beschrieben, damit beginnen, ein neues Musikinstrument, eine neue Fremdsprache oder eine Sportart zu erlernen, erfolgt zuerst eine Phase der schnellen Erkenntnis. Das Erlangen von Erkenntnissen und der Selbstbestätigung durch die erlangten Erfolge kann leicht eine Phase der Selbstzufriedenheit folgen, mit einem Mangel an Anspruch, sich weiter anzustrengen und weiterzuentwickeln. Durch unsere alten und lange antrainierten Verhaltensmuster fallen wir leicht zurück in gewohnte Bahnen und Muster. Dann kommen wir nicht weiter, wir erreichen das erste Plateau. Jetzt heißt es trainieren, trainieren und nochmals trainieren, bis wir die Zwischenschritte verinnerlicht und die Grundlage geschaffen haben, die nächsten Entwicklungsschritte zu durchlaufen. Durch Wiederholung prägen sich die Bewegungsmuster ein. Erst durch regelmäßiges Trainieren und Üben erreichen wir das nächste Plateau. Einige werden wahre Experten, während andere nur den Anfängerstatus perfektionieren. Das Steckenbleiben im Lernprozess zeigt drei verschiedene Gesichter. Zu Beginn herrscht Euphorie vor und an die neue Aufgabe wird mit positiver Energie herangegangen. Dann kommt allerdings zwangsläufig der erste Rückschlag im Training und mit dem Rückschlag verpufft die Euphorie und damit auch das Hochgefühl. Viele brechen bereits hier unzufrieden ab. Wiederum gibt es andere, die auf dem ersten Plateau verharren. Sie sind nach ihrer eigenen Auffassung mittlerweile keine Anfänger mehr und das Basiswissen reicht ihnen aus, um durchzukommen. Diese Schüler wählen einen bequemen Pfad und treffen eine gefährliche Entscheidung. Andere wiederum nutzen die bis dahin verinnerlichten Trainingsinhalte und das erreichte Plateau nicht, um das Erlernte zu vertiefen. Kaum haben sie diese eine Ebene erreicht, sind sie bereits voller Ehrgeiz, weiter aufzusteigen, um weiter und immer weiter in der Hierarchie emporzusteigen, bis sie auf dem Weg des schnellen Aufstiegs ohne Fundament und nachhaltiges Training ausrutschen und abstürzen. Was alle gerade beschriebenen Beispiele vereint, ist, dass diese Ausdruck von Selbstbetrug sind. Viele wissen auch instinktiv, dass dieser gerade beschrittene Pfad nicht nachhaltig ist. Je länger man jedoch einen solchen Pfad beschritten hat, desto schwieriger wird es, einen Schnitt zu wagen, einen Schritt zurückzutreten und sich selbst einzugestehen, dass man besser daran ist, sich wieder auf die Grundlagen zu fokussieren, das Training zu intensivieren und sich gegebenenfalls auch wieder in die Anfängerreihen einzugliedern, um die Dinge mit neuer Perspektive noch einmal neu zu lernen vom Grund auf. Dazu ist Wachsamkeit im Geist erforderlich, die es nicht zulässt, sich von Rückschlägen abbringen zu lassen oder vom Weg abzukommen. Den Weg des Lernens und des Verbesserns des eigenen Könnens im Auge zu behalten, wird kontinuierlich und beharrlich weiter trainiert, egal wie anstrengend und manchmal schmerzlich das ist. Erst wenn das bereits Erlernte wirklich beherrscht wird, kann der aufrichtige Schüler schließlich aus seinem bisherigen Metier ausbrechen, die bisherige Routine verlassen und damit beginnen, seine Grenzen weiter auszudehnen und zu erforschen, wo wieder neue Grenzen auftauchen, um diese wieder durch konsequentes Training zu überwinden. Doch was passiert, wenn jemand wie beschrieben an einer Stelle stagniert und auf dieser Stufe stecken bleibt? Hier bildet sich nun zumeist das aus, was man den Dunning-Kruger-Effekt nennt. Was ist der Dunning-Kruger-Effekt? Benannt ist der Dunning-Kruger-Effekt nach dem US-Psychologen David Dunning und Justin Kruger, die 1999 die Experimente dazu initiierten. Sie wollten testen, wie Studenten der Cornell-Universität ihre geistigen Fähigkeiten einschätzen, etwa im Bereich logisches Denken oder Grammatik. Der Grundgedanke ist folgender. Die beiden Sozialpsychologen hatten in vorausgegangenen Studien bemerkt, dass etwa beim Erfassen von Texten, beim Schachspielen oder Autofahren Unwissenheit oft zu mehr Selbstvertrauen führt als Wissen. An der Cornell University erforschten sie diesen Effekt in weiteren Experimenten und kamen 1999 zum Resultat, dass weniger kompetente Personen erstens dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen, zweitens überlegene Fähigkeiten bei anderen nicht anzuerkennen, drittens das Ausmaß ihrer Inkompetenz nicht richtig einzuschätzen und viertens, durch Bildung oder Übung nicht nur ihre Kompetenz steigern, sondern auch lernen können, sich und andere besser einzuschätzen. Dunning und Kruger zeigten, dass schwache Leistungen bei solchen Menschen häufig mit größerer Selbstüberschätzung einhergehen als stärkere Leistungen. Selbstzufriedenheit und Selbstüberschätzung sind in jedem Menschen angelegt und gehören zu einem breiten Instrumentarium des Selbstbetrugs, dem wir tagtäglich ausgesetzt sind. Sich dessen bewusst zu werden und darauf stärkere Aufmerksamkeit zu lenken, ist Bestandteil des Beschleunigungsprozesses und der besseren Erkenntnis der erforderlichen Lernmethoden, um Lernplateaus sinnvoll und effizient zu nutzen und schließlich zu überwinden. Kehren wir nun noch einmal zu der Fragestellung vom Anfang zurück, als es darum ging, in welchen Etappen wir lernen und dass wir im Grunde von einem Plateau des Erlernten zum nächsten Plateau wechseln. Wenn wir nun einmal davon ausgehen, dass wir das Potenzial besitzen, uns permanent weiterzuentwickeln, nicht auf der ersten Stufe stehen bleiben und nicht dem Dunning-Kruger-Effekt zum Opfer fallen wollen, was können wir also tun? Die stark verkürzte Antwort darauf könnte nun einfach Training lauten. Doch Training allein ist nicht die Antwort. Es kommt auch darauf an, welches Training man betreibt. Es nützt zum Beispiel wenig, wenn man immer wieder die gleichen Abläufe trainiert, wenn man dabei immer die gleichen Fehler wiederholt. Das kann sogar einen gegenteiligen Effekt haben und nicht zu weiterem Fortschritt führen. Um eben nicht in die bereits beschriebenen Fallen zu tappen, gehört zuallererst der Gedanke dazu, welches Training nützlich ist auf dem Weg zur Verbesserung. Sich ständig selbst daran zu erinnern, dass das Training, welches man gerade betreibt, noch zahlreiche Steigerungsstufen besitzt, die alle noch erreicht und erforscht werden wollen, kann verhindern, dass man in die beschriebenen Fallen von Selbstzufriedenheit oder Ansätzen des Dunning-Kruger-Effekts tappt. Zufriedenheit mit dem eigenen Können ist eine der größten Fallen, in die man tappen kann und vor der man sich unbedingt hüten sollte. Jeder Schüler, der einmal erlebt hat, wie fundamental sich das eigene Training verändert und wie extrem sich die Perspektive auf das bisher Erlernte verändert, wenn man ein Plateau verlässt und auf das nächste Plateau wechselt, weiß, wovon ich hier spreche. Und solche fundamentalen Perspektiven finden von Zeit zu Zeit immer wieder statt. Auf jedem Plateau gibt es wieder zahlreiche Dinge zu entdecken und durch Training zu erschließen und zu verbessern. Doch wenn wieder ein Triggerpunkt erreicht wurde, taucht man in eine neue Etappe ein, die eine völlig neue Welt der Möglichkeiten bereithält. Solche Triggerpunkte müssen nicht zwangsläufig durch physisches Training erreicht und angestoßen werden. Auch mentales Training und Meditationen beinhalten solche Potenziale und können in gleichem, wenn nicht sogar in größerem Maße zu solchen Sprüngen von einem Plateau zum nächsten führen. Doch wie können wir uns den Lernverlauf nun genau vorstellen? Kampfkünste sind keine exakte Wissenschaft und die Ausübung einer Kampfkunst ist ein sehr stark vom Individuum abhängiger Vorgang. Deshalb gibt es auch keine klaren Vorgaben, wann ein bestimmter Entwicklungsprozess abgeschlossen ist oder wann eine bestimmte Entwicklung einsetzt. Insbesondere in den fortgeschrittenen Entwicklungsstufen kann es dazu kommen, dass es dem Schüler gelegentlich frustrierend vorkommt und die Orientierung verloren geht. Das liegt daran, dass lineare und nachvollziehbare Lernfortschritte sich häufig nicht einstellen wollen, egal wie viel Training man investiert. Dies hängt einerseits mit der Art und Weise zusammen, wie Lernfortschritte im Allgemeinen vor sich gehen, jedoch vor allem auch damit, auf welche Art und Weise trainiert wird und mit welchen Trainingsmethoden versucht wird, Lernfortschritte zu erreichen. Stellen wir uns kurz einmal vor, der ideale Lernfortschritt wäre eine gerade Linie, dann ist der Lernprozess wie ein Pendel, welches diese Ideallinie immer wieder überquert, dann jedoch in die eine oder die andere Richtung ausschlägt. Je weiter der Schüler voranschreitet, desto weniger stark schlägt das Lernpendel aus und in der einen oder anderen Richtung nähert sich dieses Pendel der Ideallinie des Lernens immer weiter an. Der Ausschlag des Pendels und die Entfernung von der Ideallinie des Lernens hängt jedoch ganz stark davon ab, welche Methoden des Trainings der Schüler anwendet. Es gibt Trainingsmethoden, die stärker dazu führen, dass man lange auf der Stelle tritt und weniger schnelle Fortschritte macht. Genauso gibt es Methoden des Trainings, die wie ein Turbo den Lernprozess beschleunigen können. Welche Lernmethoden sich in welcher Phase eignen, ist unterschiedlich und kann vom Individuum abhängen.
Werbung. Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Webseite? Mit dem Team von Civit Studio erhalten Sie erfolgreiche und professionell gestaltete Websites, tolle Werbung für Ihr Unternehmen, Top-Google-Rankings, nachhaltige Online-Vertriebskanäle, automatisierte Online-Kundengewinnung, erhöhte Verkaufszahlen und vieles mehr. Erzielen Sie mehr Sichtbarkeit für Ihr Unternehmen und Ihre Zielgruppe und verkaufen Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen mit Ihrer Website. Das Civit Studio ist ausgewiesener Experte im Bereich Webdesign und Webentwicklung. Sie erhalten eine herausragende Website, die Ihre Erwartungen übertrifft. Das Civit Studio ist spezialisiert auf erfolgreiche Website-Projekte. Unsere Experten bestehen aus Spezialisten mit E-Commerce-Abschlüssen des BIP International College. Profitieren Sie von der Erfahrung aus 25 Jahren und über 2000 erfolgreichen Projekten vom Civit Studio, Ihrem professionellen Partner im IT- und Online-Business. Lassen Sie uns beginnen, Ihr Unternehmen professionell zu bewerben, mehr Verkäufe zu erzielen und mehr Kunden dazu zu bringen, Ihr Unternehmen kennenzulernen.
Das heute besprochene Themenbündel ist Teil des Themenkomplexes des Wing Chun Mindsets und der charakterlichen Entwicklung in der Kampfkunst. Auf dem Weg der Selbstentwicklung spielen die heute angesprochenen Themen eine wichtige Rolle. Wenn diese keine Berücksichtigung finden, kann dies den eigenen Lernprozess verlangsamen oder in eine falsche Richtung leiten, zu Verzögerungen beim Lernen führen oder das Training irreleiten. Echte Selbstverteidigung. Gute und vor allem umsetzbare Selbstverteidigung erkennt man bereits im Training daran, dass sie auch dann funktioniert, wenn sich die Trainingspartnerinnen nicht mehr zurückhalten müssen und die Techniken in jeder sich bietenden Situation abgerufen, ausgeführt und erfolgreich umgesetzt werden können. Wenn du dich für die Methoden der effektiven Selbstverteidigung interessierst, wie auch Grandmaster I Ching es lehrte und ausführte, dann findest du in unserem Online-Portal zahlreiche Erläuterungen und Anregungen dazu, wie genau effektive Selbstverteidigungsübungen aussehen und wie man diese betreiben kann. Besuche unser Online-Portal unter www.kungfucoach.de für weiterführende Informationen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Hörern für das aufmerksame Zuhören bedanken. Wer sich für effektive Lernmethoden interessiert und nach Anleitungen sucht, um die in diesem Podcast besprochenen Themen systematisch lernen zu können, dem sei unsere Online-Lernreihe Das Wissen der Meister empfohlen. Dort behandeln wir die Lernetappen vom Anfänger bis zum Meister, strukturiert und in einfach nachvollziehbare Etappen gegliedert. Neben ausführlichen theoretischen Erläuterungen werden dort mit dem Kung Fu Coach auch zahlreiche praktische Übungen gezeigt, die darauf ausgelegt sind, dass du dein Training auf das nächste Level bringen kannst und signifikante Fortschritte machst auf deinem Weg zum Wing Chun Kung Fu Meister. Eine Übersicht dazu ist auf www.kungfucoach.de zu finden. Auch unseren Kung Fu Coach Podcast könnt ihr dort werbefrei abrufen. In diesem Sinne schließen wir diese Episode für heute. Ich wünsche allen viel Spaß und Erfolg beim Training und bei der Nutzung unseres Online-Angebotes. Einen schönen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal beim Kung Fu Coach Podcast. Tschüss und bis bald, euer Sifu Magadanov.